Der Lobpreis Simeons. Lukas Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihn. Und er hatte vom Heiligen Geist Zeugnis empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was die Sitte des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: »Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.« Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: »Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen werden wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden.« Wir haben in diesen Versen die Geschichte eines Mannes, dessen Name nirgendwo anders im Neuen Testament erwähnt wird. Eines Menschen, der gerecht und gottesfürchtig war. Simeon. Wir wissen nichts über sein Leben vor oder nach der Zeit, als Christus geboren wurde. Wir erfahren lediglich, dass er durch den Geist in den Tempel kam, als das Kind Jesus von seiner Mutter dorthin gebracht wurde. Da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott mit Worten, die heutzutage in der ganzen Welt bekannt sind. Vers 28. Wir sehen anhand des Simeons, wie Gott selbst an den schlimmsten Orten und in den finstersten Zeiten ein gläubiges Volk hat. Die Frömmigkeit hatte in Israel einen ziemlichen Tiefstand erreicht, als Christus geboren wurde. Der Glaube Abrahams wurde durch die Lehren der Pharisäer und Sadduzäer verzerrt. Das Feingold war entsetzlich trübe geworden. Doch selbst dann finden wir in Jerusalem noch einen Mann, der gerecht und gottesfürchtig war. Einen Mann, auf dem der Heilige Geist war. Vers 25. Es ist ein ermunternder Gedanke, dass Gott niemals völlig ohne Zeugnis ist. So klein wie seine gläubige Gemeinde auch manchmal sein mag, werden die Pforten der Hölle sie doch niemals ganz überwältigen. Die wahre Kirche mag in die Wüste getrieben werden und eine zerstreute kleine Herde sein, aber sie stirbt nie aus. Es gab einen Lot in Sodom und einen Obadja im Hause Ahabs, einen Daniel in Babylon und einen Jeremia am Hofe Zedekias. Und in den letzten Tagen der jüdischen Kirche, als das Maß ihrer Bosheit fast voll war, gab es gottesfürchtige Menschen wie Simeon, sogar in Jerusalem. Wahre Christen sollten sich in jedem Zeitalter daran erinnern und Trost daraus ziehen. Es ist eine Wahrheit, die sie leicht vergessen, und infolgedessen sind sie leicht niedergeschlagen. »Ich bin allein übrig geblieben«, sagte Elia, »und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen.« Doch was antwortete Gott ihm? »Aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen.« Lasst uns lernen, hoffnungsvoller in die Zukunft zu blicken. Lasst uns glauben, dass die Gnade leben und gedeihen kann, selbst in den ungünstigsten Umständen. Es gibt mehr Simeons in der Welt, als wir vermuten. Wir sehen in dem Lobgesang Simeons, wie vollkommen ein Gläubiger von der Todesfurcht befreit werden kann. Der alte Simeon sagt: »Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort.« Vers 29. Er spricht wie ein Mensch, für den das Grab seinen Schrecken und die Welt ihren Reiz verloren hat. er begehrt, von dem Elend seines Pilgerdaseins erlöst zu werden und die Erlaubnis zu bekommen, heimgehen zu dürfen. Er ist bereit, aus dem Leben auszuwandern und heimzukehren zu dem Herrn. Er redet wie einer, der weiß, wohin er geht, wenn er aus diesem Leben scheidet, und der sich nicht darum kümmert, wie bald er gehen muss. Die Verwandlung wird bei ihm eine Veränderung zum Besseren sein, und er begehrt, dass seine Verwandlung bald kommen möge. Was ist es, das einen sterblichen Menschen befähigen kann, solch eine Ausdrucksweise wie die hier vorliegende zu gebrauchen? Was kann uns von jener Todesfurcht befreien, unter deren Knechtschaft so viele seufzen? Was kann den Stachel des Todes wegnehmen? Es gibt nur eine Antwort auf solche Fragen. Nichts anderes als starker Glaube vermag es zu tun. Der Glaube, der einen unsichtbaren Retter fest ergreift. Der Glaube, der auf den Verheißungen eines unsichtbaren Gottes beruht. Der Glaube und allein der Glaube kann einen Menschen befähigen, dem Tod ins Angesicht zu sehen und zu sagen, ich gehe in Frieden heim. Es ist nicht genug, ermüdet von Schmerz und Krankheit bereit zu sein, sich allem um der Verwandlung willen zu unterwerfen. Es ist nicht genug, wenn uns die Welt gleichgültig ist, sobald wir keine Kraft mehr haben, uns in ihre Geschäfte einzumischen oder ihre Vergnügungen zu genießen. Wir müssen etwas mehr als dies haben, wenn wir in wirklichem Frieden heimgehen wollen. Wir müssen Glauben haben, wie der alte Simeon, nämlich jenen Glauben, der die Gabe Gottes ist. Ohne solchen Glauben mögen wir ruhig sterben und bis zu unserem Tod keine Qual leiden. Doch wenn wir ohne solchen Glauben sterben, werden wir uns niemals daheim wiederfinden, wenn wir in jener anderen Welt aufwachen. Wir sehen in dem Loblied Simeons außerdem, welch eine klare Sicht des Werkes und Amtes Christi manche jüdischen Gläubigen sogar schon hatten, bevor das Evangelium gepredigt wurde. Wir finden, dass dieser gute alte Mann von Jesus als dem Heil Gottes spricht, welches er vor allen Völkern bereitet hat. Vers 30 und 31. Er sieht ihn als ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Vers 32. Für die im Buchstaben des Gesetzes ausgebildeten Schriftgelehrten und Pharisäern in der Zeit Simeons wäre es gut gewesen, wenn sie zu seinen Füßen gesessen und auf sein Wort gehört hätten. Christus war in der Tat ein Licht zur Erleuchtung der Heiden. Ohne ihn waren sie in dunkelster Finsternis und in tiefem Aberglauben versunken. Sie kannten den Weg des Lebens nicht, sie beteten die Werke ihrer eigenen Hände an. Ihre weisesten Philosophen waren in Bezug auf geistliche Dinge völlig unwissend. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das Evangelium Christi war für Griechenland und Rom, aber auch für die ganze Heidenwelt, wie ein Sonnenaufgang. Das Licht, welches es bezüglich der Religion in den Verstand der Menschen hineinfallen ließ, war so groß wie der Wechsel von der Nacht zum Tag. Christus war tatsächlich die Herrlichkeit seines Volkes Israel. Die Herkunft Abrahams, die Bündnisse, die Verheißungen, das Gesetz Mose, der von Gott angeordnete Tempeldienst, all diese Dinge stellten gewaltige Vorrechte dar. Doch sie alle waren nichts im Vergleich mit der gewaltigen Tatsache, dass aus Israel der Retter der Welt geboren wurde. Dies sollte die höchste Ehre für das jüdische Volk bedeuten, dass die Mutter Christi eine jüdische Frau war und dass das Blut dessen, der hervorgegangen ist aus dem Stamme David nach dem Fleisch, für die Sünde der Menschheit Sühnung tun sollte. Denken wir daran, dass die Worte des alten Simeon eine noch vollere Erfüllung finden werden. Das Licht, welches er im Glauben sah, als er das Kind Jesus in seinen Armen hielt, wird einst noch so hell scheinen, dass alle Nationen der Heidenwelt es sehen werden. Die Herrlichkeit dieses Herrn Jesus, den Israel gekreuzigt hat, wird eines Tages den verstreuten Juden in einem solchen Maß geoffenbart werden, dass sie auf ihn sehen werden, den sie durchstochen haben, und Buße tun und bekehrt werden. Der Tag wird kommen, an welchem die Decke vom Herzen Israel weggenommen werden wird. Dann wird eintreten, was Jesaja prophezeit hat. Im Herrn wird gerechtfertigt werden und seiner sich rühmen, der ganze Same Israels. Lasst uns auf jenen Tag warten und wachen und beten. Wenn Christus das Licht und der Ruhm unserer Seele ist, dann kann dieser Tag nicht zu früh kommen. Wir sehen schließlich in diesem Schriftabschnitt eine bemerkenswerte Darstellung der Ereignisse, die folgen sollten, als Jesus Christus und sein Evangelium in die Welt gekommen waren. Jedes Wort des alten Simeon zu diesem Thema verdient unser persönliches Nachdenken. Das Ganze stellt eine Prophetie dar, die sich täglich erfüllt. Christus würde zu einem Zeichen sein, dem widersprochen werden wird. Vers 34. Er sollte eine Zielscheibe für all die feurigen Pfeile des Bösen sein. Er würde verachtet und verlassen von den Menschen sein. Er und sein Volk sollten eine Stadt, die auf dem Berg liegt, sein, die von allen Seiten angegriffen und von allen möglichen Feinden gehasst würde. Und so geschah es auch. Menschen, die in nichts anderem übereinkamen, kamen in ihrem Hass gegen Christus überein. Von Anfang an richteten sich 1000 Verfolger und Ungläubige gegen Christus und die Seinen. Christus war zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel gesetzt. Vers 35. Er sollte vielen hochmütigen und selbstgerechten Juden ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses werden, die ihn verwerfen und in ihren Sünden umkommen würden. Und so geschah es. Für die Massen der Juden war der gekreuzigte Christus ein Ärgernis und sein Evangelium ein Geruch des Todes. Christus war auch gesetzt zum Aufstehen vieler in Israel. Vers 35. Er sollte sich als der Retter vieler erweisen, die ihn einst verwarfen, lästerten und verunglimpften, später jedoch Buße taten und glaubten. Und so geschah es. Als die Tausenden, die ihn gekreuzigt hatten, Buße taten und Saul, der ihn verfolgt hatte, bekehrt wurde, geschah nichts weniger als eine Auferstehung aus den Toten. Christus sollte der Anlass dazu sein, dass aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Vers 35. Sein Evangelium sollte den wahren Charakter vieler Menschen ans Licht bringen. Die Feindschaft gegen Gott bei einigen, bei anderen würden die innere Traurigkeit und der Hunger durch die Predigt des Kreuzes aufgedeckt werden. Es würde zeigen, was die Menschen in Wirklichkeit waren. Und so geschah es. Die Apostelgeschichte bezeugt in fast jedem Kapitel, dass der alte Simeon in dieser Sache ebenso wie bei jedem anderen Aspekt seiner Prophetie die Wahrheit sagte. Und was denken wir nun von Christus? Dies ist die Frage, die unseren Sinn beschäftigen sollte. Welche Gedanken ruft er in unserem Herzen hervor? Dies ist die Anfrage, die unsere Aufmerksamkeit verdienen sollte. Sind wir für ihn oder sind wir gegen ihn? Lieben wir ihn oder vernachlässigen wir ihn? Stoßen wir uns an seiner Lehre oder erkennen wir sie als Leben aus den Toten? Lasst uns niemals ruhen, bis wir diese Fragen für uns selbst zufriedenstellend beantwortet haben.